ARD.
Willkommen, Nikita Miller, der Comedian, der Geschichten erzählen zu seiner Superkraft gemacht hat. Geboren in Kasachstan, kam er in den 90ern nach Deutschland und macht heute seine russlanddeutsche Herkunft zum Thema. Vom mehrfachen Kampfsport-Champion zum Philosophiestudenten bis zum preisgekrönten Comedian. Nikitas Lebensweg ist selbst eine Geschichte wert. Mit seinem Programm Es war einmal im Nirgendwo bringt er das Publikum zum Tränenlachen und zeigt, wie bereichernd es sein kann, zwischen zwei Kulturen zu stehen.
Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute, die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt. Ich höre ja leider nicht deine richtige Stimme, sondern nur eine KI-Stimme. Mhm. Aber vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und die nächste Stunde.
Ich auch.
Und fang vielleicht mal mit der Frage an, wie bisher dein Tag war. Wie bist du hergekommen? Was hast du heute schon erlebt? Ist ja noch nicht so ein langer Tag, aber...
Ach, nichts Besonderes. Früh aufstehen, für mich zu früh, 8:30, unmenschlich. Die Zeit für mich.
Unmenschlich. Ja. Was ist eine gute Zeit für dich? Wie sieht dein Tagesrhythmus aus, wenn er gut ist?
Oh, wenn er gut ist. Also wenn ich zu Hause bin, ja, dann stehe ich um dieselbe Zeit auf. Raus, joggen, ein bisschen trainieren. Und ich lebe ja mitten in den Fjorden. Ich sehe das Meer, ich sehe die Berge. Ich bin umhüllt von Bergen. Und wundervoll, dort zu laufen. Dann gehe ich mit meinem Hund vielleicht noch eine Stunde in den Wald. Und dann habe ich das Ritual, mit meiner Frau noch eine Stunde Kaffee zu trinken. Wir unterhalten uns, Deep Talk. Und dann erst mache ich mich an die Arbeit, Laptop auf, arbeiten, schreiben, kreativ sein und alles andere.
Wow. Wo lebst du? Das habe ich gerade nicht richtig verstanden.
In Norwegen lebe ich.
In Norwegen, wie toll. Ich habe auch eine Norwegen-Verbindung. Ich habe nämlich mein Auslandssemester in Oslo gemacht.
Oh, wirklich? Ja. Und wie war's?
Toll. Das waren mit, glaube ich, die besten 6 Monate meines Lebens. Es war wunderschön. Ich bin am 2. Januar dort angekommen damals und hatte total Angst vor der Kälte und diesem ganzen Schnee und Eis und so. Aber ich habe, glaube ich, nie wieder so einen schönen Winter erlebt wie dort. Es war wirklich richtig toll.
Ja, Norwegen ist eine Wucht. Ich liebe es.
Ja.
Ich liebe es.
Kurze Unterbrechung. So höre ich meinen Gast.
Dein Nervensystem fährt so runter, dass du überrascht bist, wie gestresst du eigentlich warst, als du noch in der Großstadt gelebt hast. Ich habe in Köln gelebt. Und da ich war da mal in einer Vorlesung von dem Peter Wohleben und der hat gesagt, der Lautstärkepegel in der Großstadt ist so hoch, dass man sich bis heute nicht erklären kann, wie Pflanzen, Bäume es schaffen, trotzdem weiterzuwachsen. Und wir Menschen gewöhnen uns halt an, jeder Hund gewöhnt sich an seine Leine. Aber wenn du dann erstmal draußen bist in der Natur, zwischen den Bergen und alles, merkst du, wie furchtbar das alles war.
Ja, ich fand es auch wahnsinnig faszinierend, weil die Natur irgendwie in Norwegen einfach noch einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung teilen kannst, aber die Norwegerinnen und Norweger sind irgendwie viel mehr, haben viel mehr Respekt davor, was die Natur uns irgendwie so vorgibt. Also so ein ganz einfaches Beispiel war für mich damals, dass da nicht so krass gestreut wird zum Beispiel, sondern wenn halt irgendwie die Straße vereist ist, zieht man sich richtige Schuhe an und lässt sozusagen die Natur einfach kalt sein und irgendwie Eis auf die Straße bringen. Und das fand ich irgendwie total krass, wie anders da umgegangen wird mit Natur.
Ist nicht nur das, wenn du da in den Park gehst, da sind, glaube ich, alle 15 Meter sind da Tische und Bänke und ein Grill und daneben liegt schon Brennholz kleingehackt für dich. Und wenn du das aufbrauchst, wird nachgefüllt. Es ist alles umsonst. Es ist wirklich, man liebt sein Volk, habe ich den Eindruck.
Ja, absolut. Das kann ich sehr teilen. Bist du Wahl-Norweger?
Wahl-Norweger, ja. Ich bin im Januar da hinausgewandert.
Ach wow, okay, noch gar nicht so lang.
Noch gar nicht so lang.
Cool. Und was war der Step, also warum hast du diese Entscheidung getroffen?
Ich wollte schon immer dahin, allein wegen der Hitze hier und alles. Alles über 25 Grad ist bei mir Schmerzgrenze. Dann ziehe ich Rollladen runter, esse Eiscreme und gucke Mafia-Filme, bis der Herbst anfängt.
Und, wow.
ja. Und das war immer meine Idee. Der Plan war wirklich erst in 1-2 Jahren dahin zu ziehen, aber beschleunigt hat das Ganze. Vor 2 Jahren wurde ich am Bremer Hauptbahnhof abgestochen, Messerangriff.
Oh.
Und an sich habe ich es gut weggesteckt. Ich habe mich auch gewehrt. Er hat auch aufs Maul gekriegt und alles. Aber wie die Justiz damit umgegangen ist, das hat mich geschockt. Es wurde bisher nichts unternommen. Der Täter wurde in derselben Nacht wieder freigelassen mit der Erklärung, er stellt keine Gefahr mehr dar. Er hat jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft gekriegt und man drosselt das runter auf Körperverletzung, wo ich dann sage, aber er hat versucht, mich umzubringen. Und dann sagt halt die Justiz, ja, aber hat er nicht. Ich sage, er hat 5-mal in mich eingestochen. Und dann sagt die Justiz, ja, aber er hat irgendwann aufgehört. Ich sage, ja, weil die Klinge abgebrochen ist und weil er kassiert hat. Und ich konnte das für mich noch halbwegs wegstecken, natürlich in Kombination mit Therapie. Aber ich habe gedacht, wenn meiner Frau etwas passiert oder meiner Familie und ich muss mich mit dieser Justiz noch einmal so durchquälen, das schaffe ich kein zweites Mal. Und da habe ich gesagt, wir müssen gehen.
Okay, krasse Geschichte. Wie, also ich meine, die Frage ist natürlich jetzt ein bisschen...
Ja, nur zu, also, ich kann da offen drüber sprechen.
Okay, wie kam es dazu oder was war, gab es da eine Vorgeschichte oder ist es einfach...
Kaum, ich bin aus dem Zug gestiegen, ich hatte einen Auftritt in Bremen, schon eine Ironie, ne? Ich wurde eingeladen vom Bremer Schlachthof und das war der Empfang. Ich steigte aus dem Zug und dann haben wir uns angerempelt und das Ganze ist schnell eskaliert. Was fasst du mich an? Weißt du, wer ich bin? Und ich habe ihn nicht ernst genommen, ich dachte, er blufft und auf einmal hat er die Klinge. Und das war ein enger Treppengang, es war 17 Uhr, ich habe das nicht erwartet, vor allen Leuten. Und
ja, natürlich nicht, krass.
Und dann habe ich gemerkt, ich hatte da viel Gepäck und einen Koffer und einen Trolley und habe gemerkt, oh shit, jetzt muss ich mit ihm die Zeit totschlagen. In der Hoffnung, vielleicht schaffe ich es so lange durchzuhalten, bis die Polizei kommt. Und die war auch schnell da, also unter 5 Minuten, 5 Mann mit Hund und allem, aber bis dahin war ich schon zersiebt.
Und wie... Also wie bist du dann aus der Situation rausgekommen? Also die Polizei ist dann angekommen und hat dir geholfen oder wie? Also
naja, der Kampf lief so ab. Es war an der Treppe, er war oben, ich war unten. Ich habe halt Security-Erfahrung mit Türstehen und alles. Ich habe halt nach Handbuch gehandelt. Ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich schneller bin. Ich muss mit ihm Plätze tauschen. Das heißt, ich drehe ihn irgendwie so um, dass er dann unten steht und ich oben. Dann kann ich treten und er kann nicht stechen. Und das habe ich auch gemacht, umgesetzt, ihn die Treppen runtergeworfen, er ist wieder hochgerannt, ich habe ihm Kick zum Kopf verpasst. Das war eine Sache von 20 Sekunden. In der Zeit hat er mich 5-mal erwischt.
Boah.
Ja.
Und ist das was, also hat er dir aufgelauert? Also hat das irgendwie auch was mit dir als Person zu tun, mit deiner Profession oder so? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Nichts Persönliches. Wow. Das war, der hat sich unterhalten mit seinem Kumpel, der hat wild gestikuliert. Und ich bin mit meinem Gesicht in seine Geste reingelaufen. Und er ist sofort so, ey, was fasst du mich an? Und das ist ziemlich schnell hochgekocht, das Ganze.
Okay, und wie lange ist es jetzt her?
2 Jahre. Und zwar November, 11.11.
Und dann ist bei dir quasi auch die Idee entstanden, nicht hierbleiben zu wollen?
Ja, ich wollte sowieso gehen, aber es hat meine Entscheidung beschleunigt, weil es war einfach Frust und Wut. Ich hatte dann auch immer Angst um meine Frau, wenn sie irgendwie in der Stadt war oder spazieren war mit dem Hund und alles. Und mein Nervensystem hat das nicht mehr ausgehalten.
Ja.
Ja.
Krasse Geschichte. Kann ich natürlich nachvollziehen, dass man da irgendwie einfach unsicherer dann danach irgendwie durch die Welt läuft. Und
also mehr hat mich frustriert, diese Justiz. Das war viel demütigender, weil ich war letzten Endes nicht wirklich, ja klar, ich war schon Opfer, aber ich lag jetzt nicht am Boden. Ich konnte mich verteidigen, ich konnte mich zur Wehr setzen. Es war, ich stand am Ende noch und er hat ja am Ende aufgegeben. Das war schon okay. Und ich bin dann kurz danach nach Serbien geflogen für eine Kampfausbildung, um noch meine Fehler zu analysieren. Wie kann man es nächstes Mal besser machen und. Das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Aber ich habe mir halt um andere dann Sorgen gemacht. Mhm. Und zwar, was die Justiz, ich habe mich nicht mehr beschützt gefühlt.
Okay. Was hättest du dir gewünscht?
Dass er verurteilt wird, so schnell wie möglich. Ich weiß es nicht. Also ich kann nicht beurteilen, welche Strafe angemessen ist, aber dass etwas passiert. Und es passiert einfach nichts. Es wird einfach gegaslightet bis zum geht nicht mehr.
Wie gehst du heute damit um? Wie hast du es geschafft, irgendwie trotzdem, weiß ich nicht, mutig voranzugehen und irgendwie, ja, einfach das nicht überhand nehmen zu lassen, diese Angst?
Also in erster Linie war das, wie gesagt, dadurch, dass ich mich verteidigen konnte, hat mich das nicht komplett lahmgelegt. Aber trotzdem, die ersten 2 Monate habe ich schon sehr schwer gehabt, durch die Stadt zu laufen. Also jeder, der mich zu lang angesehen hat, da habe ich sofort, war ich nervös. Ich bin auch eine Woche später wieder auf Tour gegangen, weil ich dachte, ja klar, wenn du halt nicht auf Tour gehst, kriegst du halt kein Geld. Und ich wusste, der Täter, der wird niemals Schadensersatz zahlen oder dafür aufkommen müssen oder können überhaupt. Also gehe ich wieder auf Tour und auf der Bühne, jeder, der aufgestanden ist, um auf die Toilette zu gehen, ich habe sofort gezuckt auf meinem Barhocker. Ich war sofort, aber dann mit Therapie und mit der zusätzlichen Ausbildung und allem wurde das immer weniger und weniger und immer besser und besser und mittlerweile ist es okay. Es ist okay.
Ja, und fühlst du dich jetzt in Norwegen sicher oder sicherer?
Ja, Norwegen ist extrem sicher, aber ich fühle mich auch hier sicher. Es ist, ich habe mich einfach nicht mehr für meine Frau sicher gefühlt, weil als mir das passiert ist und ich das gepostet habe, habe ich unzählige Berichte bekommen von Männern und Frauen, die auch Opfer von solchen und ähnlichen Taten wurden. Und was die mir alles erzählt haben, wie die Justiz vorgeht und wie schlampig und überfordert sie ist und fahrlässig und wie sie alles versucht zu verharmlosen und. Ich habe wirklich, das war, meine Welt wurde auf den Kopf gestellt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wow. Also erstmal krass, dass du das erlebt hast und vielen Dank, dass du das hier auch mit mir teilst.
Danke, ebenfalls.
Ich habe jetzt auch rausgehört, du hast jetzt viel schon über deine Familie gesprochen und über deine Frau. Bist du ein Familienmensch? Also ist das was, was dich irgendwie im Leben so antreibt?
Ja, ziemlich. Also ich tue mich schwer damit, viele Freunde zu haben. Mhm. Ich glaube, Freund von allen ist Freund von keinem. Ich habe da zwei Leute, maximal drei und das war's. Und da habe ich diese nahezu bedingungslose Loyalität. Ich bin ein Nesthocker. Ich war nie so der Streuner. Das ist, ja, und danach richte ich mich. Das hält mich aufrecht und hilft mir, morgens aufzustehen, ja.
Okay, dann hast du dir jetzt ein schönes Nest gebaut in Norwegen.
Ja, wunderschönes Nest.
Mit der Familie, also die sind auch mit.
Also
mit
ja, ich habe noch keine Kinder, aber ja, meine Frau, mein Hund, ja.
Okay. Ich habe jetzt hier auch von der Redaktion den Hinweis bekommen, Kindheit voller übler Streiche ist hier ein Wort, was mir eingeblendet wurde. Ist die Kindheit was, was dich geprägt hat?
Definitiv, in vielerlei Hinsicht. Ich bin aufgewachsen in einem sehr autoritären Haushalt mit sehr fragwürdigen Regeln und sie zu hinterfragen, wurde sehr schnell bestraft bei uns zu Hause. Also es kam schon vor, dass mein Vater mal nach Hause gekommen ist und mir einfach eine geschmiert hat und ich lange nicht wusste, wieso und ich auch manchmal nie erfahren habe, wieso. Und im Zuge dessen bist du dann jemand, der sich in der Schule immer gegen Autoritäten auflehnt. Das ist dann ein autoritäres Regime im Haushalt, ist dann jemand, der draußen mit Hierarchien nicht mehr klarkommt.
Okay. Wie bist du heute mit deinen Eltern verbunden? Also es hört sich ja an, als hätte dich das geprägt.
Meine Mutter ist sehr jung gestorben an BSE, wenn du dich noch daran erinnerst. BSE-Zeit, diese Rinderseuche. Was ja. Mein Vater, mit dem habe ich seit fast 10 Jahren nicht mehr gesprochen. Also unser Verhältnis war schon immer sehr kompliziert und fragwürdig und mittlerweile ist da schon seit langer Zeit ein Bruch zwischen uns.
Und dann hast du einfach für dich entschieden, es ist besser, quasi diese Verbindung zu kappen?
Na, ich sag mal so, ich kann auch alleine unglücklich sein.
Okay.
Ja, es ist so. Du kannst an Orten nicht heilen, an denen du krank geworden bist. Ich musste weiterziehen. Ich habe alles probiert, vorhin von Büchern, mit Therapie und. Und es hat mich viel Überwindung gekostet. Mit der Familie brechen, das ist keine Kleinigkeit. Und
auf jeden Fall nicht.
Das schafft man auch nicht alleine, glaube ich. Da brauchst du schon professionelle Hilfe, die immer wieder drüber guckt und mit dir alle Flashbacks klärt und Schuldgefühle und was immer hochkommt. Aber letzten Endes war das der bessere Weg, bei weitem.
Geht's dir heute besser damit?
Viel besser. Viel besser.
Ja, ich stelle es mir krass vor. Also dieses, was du gesagt hast, dieses mit der Familie quasi brechen oder einen eigenen Weg gehen, ist, glaube ich, wirklich eine der schwierigsten Herausforderungen, weil man ja irgendwie auch so ein bisschen einfach, dann diese Schuldgefühle aufkommen und man irgendwie nicht so richtig weiß, in welche Richtung man vielleicht auch alleine so driftet. Und das finde ich sehr, sehr mutig, dass du da diesen Weg gegangen bist und diesen Schritt gemacht hast.
Ich glaube, Eltern, das ist so wie Gott. Du willst sie stolz machen, aber du willst auch gleichzeitig nach deinen eigenen Regeln spielen. Und am Ende machst du es wie der Teufel. Du verlässt das Himmelreich, weil du denkst, du kannst es besser machen als sie.
Okay, krasser Vergleich. Krasser Vergleich. Ich würde mit dir noch gerne kurz auf die Streiche eingehen, die ja auch noch in diesem Redaktionshinweis da mit dabei waren. Warst du jemand, der viele Streiche gespielt hat? Oder?
Streiche immer mit Lehrern, mit Schülern, ständig. Ich habe ständig meine Grenzen probiert. Und je schmaler und enger die zu Hause waren, umso mehr musste ich sie draußen ausleben.
Mhm. Was war ein Moment, wo du mal eine Grenze überschritten hast?
Boah, eine Grenze überschritten. Ich habe oft Grenzen überschritten. Also manche Lehrer, die haben so an mich geglaubt und haben in mir irgendwie diesen Intellekt gesehen und haben mich gefördert bis zum geht nicht mehr. Und ich habe sie bis zum bitteren Ende in den Wahnsinn getrieben. Also wirklich in mentale Sackgassen von, ich habe alles wirklich durchprobiert in jeder Hinsicht, von lauten Hitlergrüßen bis hin zu, dass ich die Hefte meiner Mitschüler angezündet habe und heimlich und was ich alles gemacht habe. Und das hat mich auch so lange verfolgt, dass ich irgendwann 10 Jahre nach meinem Schulabschluss die Adresse meines Lehrers ausfindig gemacht habe, ihn besucht habe. Ich habe mir meine Zeitungsausschnitte mitgebracht von meinen Erfolgen und alles und wollte ihm nur sagen, ich habe es geschafft, es hat sich gelohnt, an mich zu glauben. Ich habe die Kurve gekriegt, ich wollte nur Danke sagen. Es ist, ich war schon in meiner Jugendzeit höllisch giftig und unangenehm.
Was war seine Reaktion?
Er war sehr gerührt. Ich war bei ihm zu Hause, wir haben uns über 4 Stunden unterhalten. Irgendwann kam er mit seiner Frau auch in meine Show. Ich habe ihm auch meine Kurzgeschichten mitgebracht, weil ich hatte auch immer eine 4 oder eine 3 in Deutsch. Und habe gesagt, ich will jetzt schreiben und jetzt habe ich ein Buch fertig. Und er war sehr angetan, sehr.
Cool, aber cool, dass du da irgendwie diesen Kreis geschlossen hast und nochmal auf ihn zugegangen bist.
Ja, ich habe irgendwie einen Abschluss gebraucht, irgendwie in irgendeiner Form. Es ist... Er hat da wirklich viel von seiner Seele in mich investiert und ich habe mir einfach die Füße daran abgewischt.
Vielleicht nochmal die Frage, also wir haben jetzt viel irgendwie auch über deine Eltern gesprochen und dass es da auch viele taffe Momente gab in deiner Kindheit. Was waren denn so Sachen, also Vorbilder, die dich irgendwie motiviert haben und letztendlich vielleicht dich auch die Kurve haben kriegen lassen?
Also ich hatte ja wirklich ab dem 13.12. Lebensjahr auch Probleme mit Gras gehabt. Ich habe da regelmäßig geraucht, ich habe auch in der Schule verkauft. Ich habe da auch wirklich irgendwann teilweise wirklich mir mit dem Geodreieck eine Plastikflasche im Unterricht zurechtgesägt, eine Eimerpfeife gebaut und aus dem Klokasten geraucht in der 5-Minuten-Pause. Ich war ständig stoned, irgendwann auch stoned und betrunken, auch im Unterricht und. Und irgendwann war das dann so, dass ich, als ich 16 war oder 17, wurde ich mal brutal zusammengeschlagen von 10 Leuten. Und dann kamen da die älteren Russen aus meinem Viertel und das hat sich rumgesprochen. Ich hatte 2 blaue Augen, Gehirnerschütterung. Ich habe auch eine Nummer darüber auf YouTube. Und diese Jungs, das waren teilweise auch Boxer, die trinken nicht, die rauchen nicht und die waren so, hey, wir müssen dagegen was unternehmen. Und dann haben die mich da mitgenommen zu einem Kumpel und haben gesagt, ich brauche eine Woche, um die Adressen und die Namen dieser Jungs herauszufinden. Möchtest du, dass die dich bezahlen oder möchtest du gegen die kämpfen? Ich wollte natürlich, dass die mich bezahlen. Ich war 17, ich wog 68 Kilo, ich konnte kaum aufrecht gehen, ich wollte nur PlayStation spielen und vor mich hinsacken und SpongeBob gucken. Und der Gruppenzwang war aber stärker. Wir haben gesagt, du musst kämpfen. Und dann musste ich auch bei denen anrufen, als die dann die Telefonnummern hatten und die alle herausfordern. Die waren ja alle weit älter als ich. Und die haben mir dann gezeigt, guck mal, du musst ein bisschen dominant sein. Du musst ein bisschen die beschimpfen. Und du rufst die jetzt an und du forderst die heraus. Und ich rufe da an und der Typ geht ans Telefon. Hallo. Und ich, hallo, du. Und ich möchte gegen dich kämpfen und ich habe gezittert wie ein Chorknabe, gerade über so meine Stimme und dann sind wir da raus in deren Viertel gefahren und die haben da irgendwie 50, 60 Leute mitgebracht, wir 10, die haben einen Kreis gebildet und dann haben die Ältesten gesagt, zeig uns, wer hat dich geschlagen und dann habe ich da mit dem Finger gezeigt und er sagte, ihr 3 vortreten und dann mussten wir 3 gegen 3 kämpfen. Und die an meiner Seite gekämpft haben, die waren nach 10 Sekunden fertig. Das waren alles Boxer, durchtrainiert. Und ich habe das gesehen und ich habe gesagt, ich will auch so sein wie die. Und dann habe ich aufgehört zu trinken, aufgehört zu rauchen, habe nur noch trainiert. und war nach 9 Monaten schon Landesmeister im Taekwondo. Nächstes Jahr wieder Landesmeister, dann deutscher Hochschulmeister. Ich habe 2-mal am Tag trainiert, 3-mal am Tag trainiert. Ich war dann seitdem immer noch clean. 17, 18 Jahre, nichts angerührt. Und ich wollte so sein wie die. Und das war meine Erlösung von all dem.
Okay.
Das waren meine Vorbilder. Das waren meine Vorbilder. Wenn ich gehört habe, die laufen, joggen 20 Kilometer, habe ich am nächsten Tag probiert, 30 zu joggen. Wenn ich gehört habe, der macht 100 Liegestütze, habe ich probiert, 150 zu machen. Also mit denen wollte ich mich abgeben. Und dadurch wurden dann, ich bin ja auch in der Schule 2-mal sitzen geblieben, aber durch den Sport und durch den Drogenentzug wurden meine Noten besser. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, vielleicht kann ich studieren gehen. Aber ich habe das geflüstert aus Angst, dass der Traum sonst zerbricht. Mhm. Und dann habe ich studiert, IT und abgeschlossen. Dann hatte ich nicht genug, ich wollte mehr wissen. Dann bin ich nochmal studieren gegangen, Philosophie studiert, abgeschlossen, Rhetorik studiert, abgeschlossen. Und also das hat eine riesen Kettenreaktion mit sich gebracht. Mhm.
Vielleicht auch so dieses Gefühl, oder dass du irgendwie über dich selbst bestimmen kannst und dass du über dich selbst Kontrolle hast, wenn du irgendwie dir da Raum gibst. Also es hört sich gerade so an, als wäre da einfach irgendwie so die Selbstbewusstseinsbombe irgendwie geplatzt und dieses Wissen, dass du fähig bist und das alles machen kannst, wenn du nur willst.
Absolut richtig. Du triffst es auf den Punkt. Das war wirklich, da ist eine Bombe geplatzt und bahnfrei, ja.
Ich habe jetzt hier auch gerade noch einen Hinweis bekommen von der Redaktion, und zwar: Liebe bringt Veränderung. War das auch ein Punkt, wo sich dein Leben verändert hat?
Ja, ich glaube, wenn du dich nicht geändert hast, nachdem du geliebt hast, dann hast du nicht wirklich geliebt.
Mhm.
Liebe verändert immer, definitiv. Liebe ist die schönste Form von Sklaverei.
Und wie oft hattest du diesen Moment? Also ist es jetzt was sich jetzt auf deine jetzige Beziehung fokussiert oder konzentriert? Oder gab es da auch in der Vergangenheit noch andere?
Sicher gab es da auch andere, aber es ist oft schwer, Liebe von Verliebtheit zu unterscheiden. Es ist ja
Was würdest du sagen, ist der Unterschied?
Naja, Verliebtheit ist ja, es ist ja wie ein LSD-Rausch. Es ist ja eine kompensierte Einsamkeit. Und je einsamer du bist und je länger du das aussitzt, umso schlimmer ist der Rausch. Es heißt ja, verlieben wie verlaufen, verraten, to fall in love, du stolperst hinein. Es ist keine wahre Liebe. Es ist, einer hat das mir mal wunderschön erklärt, wenn man das, ein Gamer. Und zwar die Rollenspiele, die man früher gespielt hat. Die Figur fängt immer, oder damals, die Games waren so, du startest das Spiel und hast alle Fähigkeiten, alle Skills, du bist auf dem höchsten Level. Aber nur für 10 Minuten, weil innerhalb der Geschichte passiert etwas, die Figur verliert ihr Bewusstsein und dann wachst du aus dem Koma auf und verlierst alle deine Fähigkeiten und musst sie alle von vorne erarbeiten. Und das ist Liebe mit Verliebtheit. Wenn du verliebt bist, du hast all die Skills, du liebst bedingungslos, du bist voll da und dann über die Zeit bist du fast runter auf Zero und musst dich zu diesem Zustand innerhalb der Beziehung wieder neu einarbeiten.
Mhm. Also bist du auch ein Verfechter von diesem Satz, dass Liebe auch Arbeit ist?
Definitiv, es ist Arbeit. Mhm. Es ist Arbeit, aber es ist ja, ich glaube, im Griechischen, wenn du das Wort Arbeit wörtlich zurückübersetzt ins Deutsche, heißt es Leiden.
Mhm.
Aber wenn da Leidenschaft dabei ist, Leidenschaft, dann leidest du nicht mehr.
Mhm.
Also wenn ich zurückblicke auf meine Comedy-Karriere, wo ich denke, mein Gott, was habe ich alles nur durchgemacht? Wie konnte ich so viel meiner Würde beiseite legen, mich da durchkämpfen? Weil die Leidenschaft da war.
Mhm.
Und das ist in der Liebe ähnlich. Solange die Leidenschaft da ist, fühlt es sich nicht an wie Arbeit, aber es ist Arbeit. Du musst jeden Tag, es ist so eine empfindliche Waage, die du immer neu justieren musst.
Mhm. Du hast es auch gerade empfindlich gesagt. Wie hast du es hinbekommen? Also es hört sich an, als hättest du auf jeden Fall eine krasse Vergangenheit irgendwie schon hinter dir und viel erlebt. Wie hast du es geschafft, trotzdem dich in der Beziehung und diesem anderen Menschen zu öffnen? Weil für mich bedeutet auch Liebe immer eine Möglichkeit, auch verletzt zu werden. Und wenn man irgendwie durch viel schon gegangen ist, ist es natürlich wahrscheinlich nochmal schwieriger, sich dem Ganzen zu öffnen. Oder wie bist du damit umgegangen?
Du triffst es sehr gut. Also, zu lieben bedeutet, verletzlich zu sein, ohne verletzt zu werden.
Mhm.
Und das war Arbeit. Also das hat lange gedauert. Das hat lange gedauert und da musste ich auch, tatsächlich war meine Ehe der Auslöser, dass ich in Therapie gehen musste.
Mhm.
Weil ich sagte, ich muss ein besserer Partner werden, weil ich all die Dinge, die ich in meiner Familie durchgemacht habe, auf meine Partnerin projiziert habe.
Ja.
Mal war sie eine Bedrohung, mal war sie ein Feind, dann war sie ein Konkurrent, dann war da waren alle Szenarien, habe ich auf sie projiziert und ich konnte aus eigener Kraft nicht mehr raus. Da kannst du noch so viel lesen und noch so viel mit anderen reden. Also da muss ein Profi drüber gucken. Zumindest war es bei mir so. Jeder hat seine eigenen Methoden und da musste ich mich durcharbeiten.
Okay. Mega, dass du den Schritt gegangen bist.
Danke.
Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Vielleicht auch nochmal die Frage, also du hast vorher gesagt, dass du irgendwie vielfältig unterwegs bist, du hast viel studiert. Mhm. Was ist die Rolle, über die du dich gerade am meisten definierst?
Das ist so schwer zu sagen.
Okay, was machst du am liebsten?
Was mache ich am liebsten? Lesen, Bücher lesen, Wissen sammeln. Ich suche nach Ungereimtheiten in mir. Ich liebe ich liebe Wachstum, ich liebe Veränderung, ich liebe Schreiben, ich liebe sehr tiefe Gespräche. Ich werde sehr schnell müde von Smalltalk, von oberflächlichen Gesprächen.
Das teile ich.
Ja, das ist schön zu hören. Ich werde wirklich erschöpft davon. Es gibt Leute, die beziehen Energie, wenn sie unter Leuten sind. Ich beziehe Energie, wenn ich alleine bin.
Mhm. Also introvertiert.
Ja, sehr. Ziemlich. Also ich kann schon quatschen. Ich kann schon, aber das habe ich mir antrainiert. Ich nenne das Egoismus als soziale Kompetenz. Mhm. Aber ich bin schon sehr für mich und sehr gern alleine. Und wie gesagt, ich werde sehr schnell müde von Menschen. Ich bin ein schlechter Schauspieler. Also da neige ich auch gerne dazu zu sagen, hey, ich glaube, das passt nicht zwischen uns, das läuft nicht, weil Langeweile ist wirklich mein Erzfeind. Es fühlt sich immer an, als würde etwas von meiner Seele abbröseln. Ich schaffe das nicht.
Das verstehe ich. Und wie schaffst du es, dass dir nicht langweilig wird im Alltag? Also du hast gesagt, jetzt irgendwie viel lesen, auf der Suche nach Wissen. Wie kommst du da durch so eine Woche? Was machst du dann, um da irgendwie nicht stehen zu bleiben?
Ach, unterschiedlich. Es ist klar, Sport immer, aber das ist eher so wie Zähneputzen für mich. Das muss einfach gemacht werden. Aber ich tauche ein durch Bücher oder ich male Bilder oder ich habe da manchmal Gespräche mit meiner Frau oder mit ein, zwei Freunden oder ich verbringe viel Zeit im Wald mit meinem Hund, in den Bergen, in den Fjorden. Das ist, ich finde, wir sind mittlerweile zumindest so in Westeuropa an einem Punkt, wo es eigentlich nicht machbar sein sollte, dass man sich langweilt. Also das Leben hier hat wirklich sehr viel zu bieten.
Mhm. Ja, das stimmt. Bist du auch jemand, der Selbstgespräche mag? Das war hier gerade auch noch ein Hinweis von der Redaktion.
Ja, ich mag. Also klar, wenn ich mal professionelles Feedback brauche, dann frage ich mich selbst. Nein, das war ein Scherz. Aber ja, habe ich. Und manchmal steige ich mich so rein und schreie mich selbst an, also flüsternd schreiend. Und da holt mich immer meine Frau aus der Matrix raus. So, was ist los? Hast du wieder Streit mit ihr gehabt? So, ja, erwischt. Also das verfängt sich dann auch manchmal in so einer Spirale. Das ist so Gollum-mäßig, so ein Dialog. Das weiß nicht, wie gruselig das von außen aussieht. Noch nie gesehen.
Funktioniert es auch in die andere Richtung, dass man auch mal positive Selbstgespräche mit sich führt?
Die positiven sind eher sehr leise. Da gehe ich in mich, mache die Augen zu und mache solche Wachträume und arbeite mich durch verschiedene Bildmuster und alles. Und wenn nach ein, zwei Stunden der ganze Müll aus der Birne ist, dann kann ich mir selbst gegenüber sitzen und an mir selbst Ratschläge geben. Aber das habe ich alles durch Bücher und Meditation und alles gelernt. Das ist, wenn ich mal an gewissen Punkten nicht weiterkomme.
Cool. Also du bist dann auch ein neugieriger Mensch. Das ist das Wort, was mir noch gefehlt hat, weil dieser Wissenshunger oder dieser Wissensdurst ist ja was, was dich anscheinend sehr antreibt.
Es ist meine Droge, ja, tatsächlich. Und wenn ich zu lange, naja, das ist ja, ich sehe ja, das Hirn ist ja wie ein Schwert und Bücher sind der Schleifstein. Und wenn du das Schwert nicht schleifst regelmäßig, dann wird es stumpf. Mhm. So ungefähr sehe ich das.
Cooles Bild. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt in Norwegen bist und irgendwie viel für dich, auch mit dem Hund in den Fjorden? Wie verfolgst du gerade deinen Beruf? Ich weiß ja nicht, was du machst. Ich weiß nicht, inwiefern du auf der Bühne bist oder keine Ahnung. Aber wie geht es da gerade weiter?
Also ich pendle hin und her. Ich bin mit dem Flugzeug schneller hier als mit der Deutschen Bahn tatsächlich. Alles pünktlich. Das
ist keine Überraschung.
Ja, ist wirklich. 1:50 Flugzeit und hier bin ich. Es ist ich pendle hin und her. Ich bin dann 3-4 Mal im Jahr in Deutschland. Ich liebe Deutschland immer noch. Ich liebe die Leute hier. Ich liebe die Mentalität. Die Norweger sind nicht so viel anders als die Deutschen. Das ist schon sehr viel Ähnlichkeit. Und Es ist einfach, wie gesagt, der Antrieb war das Wetter. Ich mag Kälte, ich mag Ruhe, ich mag Einsamkeit und da war Norwegen einfach das perfekte Land dafür. Ich war natürlich langsam, ich habe lange Zeit tendiert Neuseeland, aber ich kann da nicht hin und her pendeln. Der Jetlag würde aus meinem Hirn irgendwann Gemüse machen. Und ich werde auch immer hier Teil davon sein. Und ich bin nicht abgehauen, um Steuern zu zahlen. In Norwegen sind die noch höher. Und ich zahle meinen Anteil an 20% immer noch hier ab, nur für meine physische Anwesenheit, dass ich hier arbeiten darf. Also ich leiste gern meinen Beitrag.
Okay, also dein Arbeitsmittelpunkt ist weiterhin dann hier?
Ja,
oder gibt es noch
bleibt,
was anderes, was dich zurückzieht?
Ja, der ist hier, ja.
Okay. Absolut. Wie fühlt sich das für dich an, so zwischen den Welten zu sein? Weil, also von meinem Empfinden her war Norwegen auch immer so ein Ort, wo man sich so ganz gerne, also komplett reinbegeben möchte. Mhm. Ich fand es irgendwie total krass, dann wieder so nach Deutschland zu kommen und da auch manchmal so diese, ich finde schon, dass Deutschland ein bisschen schnelllebiger ist als Norwegen. Wie schaffst du da diese Balance hinzukriegen?
Ich war immer schon ein Freund von langsamen Dingen. Auch Filme, die langsam anfangen und langsam erst in Fahrt kommen. Also so Serien wie The Wire oder Sopranos. Ich kenne kaum jemanden in meinem Umfeld, der irgendwas damit anfangen kann, weil es denen zu langsam ist. Es braucht 11 Folgen, um in Fahrt zu kommen. Und also, Tarantino, die Dialoge, dieses Gemächliche. Ich bin ein Riesenfan davon. Und da hast du recht, Deutschland ist schnelllebig. Das ist wirklich... Ich habe den Eindruck, alle sind unter Druck. Machen, 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 leisten, leisten, leisten und Schuldgefühle, wehe. Ich meine, wir sind wirklich an dem Punkt, wo du Schuldgefühle hast, wenn du dich krank meldest, obwohl du krank bist. Das ist, und natürlich hängen da so viele am Handy. Du brauchst einen Dopaminkick, du brauchst irgendwas, du willst irgendwas fühlen, du brauchst den Schub. Du bist ja, du hast ja kaum noch Glücksgefühle, die da irgendwie in dein Hirn durchballern. Das ist vor allem in den Großstädten, das ist schon wirklich fast zombiehaft. Wir bewegen uns irgendwie wie ferngesteuerte Roboter auf Standby. Ich hoffe, das wird sich irgendwann legen und die Generation, die jetzt nach mir kommt und auch die danach, die wacht langsam auf und sagt schon der älteren Generation, ihr könnt uns mal. Wir machen das nicht. Das ist, und das finde ich gut. Das finde ich gut.
Und warum kommst du trotzdem her zum Arbeiten? Ich meine, du könntest ja vielleicht auch sagen, ich mache was ganz anderes. Ich, keine Ahnung, schipp in Norwegen Schnee oder mache eine Hundezucht auf. Warum machst du es trotzdem noch?
Ich habe mich hier immer zugehörig gefühlt, immer schon. Deutschland war wirklich bis jetzt wegen dem Ende immer gut zu mir. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen heimweh. Wie du sagst, ich bin zu Hause zwischen den Welten. Ich bin in Kasachstan geboren, ich bin in der Ukraine aufgewachsen, dann habe ich jetzt hier in Deutschland gelebt, jetzt lebe ich in Norwegen, ich weiß gar nicht, wo ich zu Hause bin. Ich glaube, ich schaffe es nicht, an einem und demselben Ort einfach zu bleiben und Wurzeln zu schlagen. Ich muss mich immer bewegen zwischen Welten, zwischen Mentalitäten. Ich wüsste auch gar nicht, welcher Mentalität ich angehöre. Ich wüsste es nicht.
Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wo ist deine Heimat? Wo fühlst du dich zu Hause?
Zu Hause bist du dort, wo du verstanden bist oder wirst. Oder wie man sagt, selig sind die, die kein Zuhause haben, denn sie sind zu Hause. Ich denke, das geht mehr in die Richtung.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin nämlich auch an sehr vielen Orten zu Hause und auch noch nicht so richtig angekommen. Beziehungsweise, wenn du es jetzt auch gerade so beschreibst, ist die Frage, ob man überhaupt ankommen möchte.
Nein.
Also es hört sich bei dir jetzt auch nicht so an, als wäre das irgendwie was in einem Lebenskonzept, also dass du von irgendwas davonläufst, sondern eher, dass du dich dafür entschieden hast, nirgends so richtig einfach festzusitzen oder festsitzen zu wollen.
Ich glaube, ich komme nie an. Ich bleibe immer in Bewegung. Es ist wie ein Hai. Wenn er stehen bleibt, ertrinkt er. Du bist immer in Bewegung. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, also jetzt bei mir, du bist angekommen, fällst du in ein Loch, weil dann spürst du plötzlich so eine Leere. Und dann kommt schnell die Frage auf, das war's? Das ist es? Und dann willst du einfach schnell weiterlaufen. Und es gibt viele Leute, die kommen damit klar. Ich bin angekommen, ich habe meine Routine, 9-to-5, whatever. Gut für dich, finde ich schön. Andere Leute würden mit meinem Leben nie klarkommen, dieses ständige in Bewegung bleiben. Ich könnte mit deren Leben nicht klarkommen. Stehen bleiben, setteln und diese Berechenbarkeit jeden Tag. Ich mag die Ungewissheit.
Also sind wir wieder bei dem Punkt, was du vorher auch schon angesprochen hattest, dass man für sich selbst einfach so den Weg finden muss und nicht unbedingt das nachahmt, was die Eltern einem vorgegeben haben oder was man von zu Hause mitbekommen hat, sondern dass letztendlich man ja eigentlich selbst dafür verantwortlich ist, zu schauen, wo man sich selbst einordnet und was einem am besten tut. Und das ist, glaube ich, einfach die schwierigste Herausforderung.
Ist es, definitiv. Ist es, weil es ist eine Sache, wenn du fremde Wege dir auferlegst, dann hast du immer jemanden, dem du die Schuld geben kannst. Das ist ja ein Aberkennen der Verantwortung. Und das alles selbst zu machen, allein zu handeln, selber Entscheidungen zu treffen, das ist nicht ohne. Das haut schon rein. Das ist auch jetzt noch, nach Therapien, nach Erfolgsresultaten und. Das haut ständig rein.
Erfolgsresultat, hast du jetzt auch gerade gesagt. Die Redaktion hat mir hier den Hinweis gegeben, Öffentlichkeit versus Einsamkeit. Ist es was, womit du dich beschäftigst? Weil es hört sich schon so an, als könntest du dich auch gerne oder gut zurückziehen. Und trotzdem ist ja die Öffentlichkeit was, was dich weiterhin begleitet. Weil sonst hättest du ja vielleicht irgendwie deinen Beruf nochmal gewechselt, irgendwie was ganz anderes gemacht. Warum machst du das weiterhin? Was gibt dir die Öffentlichkeit, die dir vielleicht die Einsamkeit nicht geben kann?
Es ist also du kriegst ja Feedback für alles, was du tust, auch in meinem Beruf. Du kriegst für jeden Satz, den du von dir gibst, Feedback. Und nur von Feedback wächst du. Es gibt ja den Satz, achte darauf, was du denkst, wenn du alleine bist und was du sagst, wenn du unter Leuten bist. Sich komplett zurückzuziehen. Ich habe Freunde, wir waren da philosophisch, haben wir uns so tief reingesteigert und die waren da alle an einem Punkt wie Schopenhauer zu sagen, ich brauche keine Partnerin, ich bin allein, ich liebe es und so. Und bis du 30 bist, ist es auch ziemlich cool. Aber wenn du niemanden um dich hast, der dir regelmäßig Feedback gibt, der dir zeigt, wo die Grenzen sind, der dir zeigt, wo auch mal dein Platz ist oder sein kann, dann verkümmerst du. Und wir sind letzten Endes Rudeltiere. Wir sind aufeinander angewiesen. Und allein sein zu können, das ist wundervoll. Aber allein sein zu müssen, das macht auf Dauer krank.
Das verstehe ich, aber ich glaube, was mich jetzt da noch interessiert, ist, dass du sagst, okay, klar, in der Öffentlichkeit hat man ja auch, wenn man Freunde hat oder wenn man irgendwie sich einfach aus der Einsamkeit rausbegibt. Aber wenn ich es richtig verstehe, ich weiß ja nicht, was du machst, aber ist ja Öffentlichkeit auch Teil deines Berufs oder das ist ja nochmal eine Steigerung?
Ja, ich glaube, ich wollte immer was bewegen, weil wenn all die Bücher und all das Wissen, das ich mir antue, das kannst du nicht einfach so mit dir rumschleppen. Letzten Endes ist Wissen auch eine Form von Religion und du willst andere damit infizieren, du willst etwas bewegen, du willst, dass Leute an ähnliche Werte glauben wie du, weil sie dir so geholfen haben, du willst irgendwie helfen, etwas triggern, etwas heilen, irgendwie, ich glaube, das wäre schon eine gewisse Form von Egoismus, das alles für sich zu behalten und sich komplett zurückzuziehen. Ich wollte da schon irgendwie Wellen schlagen damit.
Ja, was lässt sich das machen? Ist es nur irgendwie einfach das Einkommen, dass du sagst, hey, ich bin hier irgendwie in Deutschland und kann dann wieder abhauen nach Norwegen? Oder ist es irgendwas, was so auch so eine intrinsische Motivation ist, warum du dich dafür hergibst oder warum du das machst?
Nein, das ist also das Einkommen nicht. Also es läuft ja erst super gut bei mir seit 2 Jahren oder so. Bis dahin war das einfach stabil und in Ordnung. Und mein Wunsch war es wirklich, so gut davon zu leben, dass ich die Miete davon zahlen kann. Ich hatte da keine Stadienansprüche oder irgendwas, die habe ich auch heute nicht. Mhm. Und es ist auch schon schwer manchmal für mich in der Öffentlichkeit erkannt zu werden. Ich handle das nicht gut. Berühmt sein ist schön, aber nicht, wenn man weiß, wie du aussiehst. Es ist nicht immer von Vorteil. Du musst das schon mit einer gewissen Laune da sein, damit du das irgendwie. Ich bin trotzdem cool zu jedem, weil ich habe schon Idole kennengelernt, die ich bewundert habe und alles und die haben mich so verletzt und dass ich gesagt habe, nie wieder werde ich eins meiner Vorbilder ansprechen und versuchen, die kennenzulernen oder irgendwas, weil wenn Leute mich ansprechen, mich wiedererkennen, für mich ist das nur ein Moment in meinem Alltag, für die ist das eine Schnittstelle in ihrem Monat oder in ihrem Tag oder es ist ein besonderer Moment, an den sie sich immer zurückerinnern werden und ich habe gesagt, egal wie ich drauf bin, ich werde immer cool zu jedem sein. Wenn ich es nicht möchte, Sonnenbrille, Mütze auf und zieh dich zurück, aber das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, nicht gedacht, dass es solche Ausmaße nehmen wird. Ich wollte einfach Leute unterhalten und mit denen Spaß haben und Dinge bewegen. Und ich habe nicht gedacht, dass das auf so eine Reichweite überschlagen wird und dann plötzlich auch so explosiv. Man hat es mir zwar gesagt, dass es passieren würde, aber ich dachte mir, keine Ahnung, es ist, Leute quatschen eben. Manches stimmt, manches nicht. Ich habe das einfach an mir vorbeiziehen lassen.
Gab es einen Moment, wo du so gemerkt hast, okay, jetzt hat sich was verändert? Also ich stelle mir das irgendwie krass vor, wenn man so an seiner Karriere arbeitet und dann irgendwie weiterkommt. Aber wie du sagst, man rechnet wahrscheinlich nicht damit, dass es dann doch irgendwie so ein Ausmaß nimmt. Gab es so einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du gecheckt hast, dass sich was verändert hat?
Verändert inwiefern?
Dass die Dimension einfach viel größer geworden ist, als du es am Anfang angenommen hattest.
Das kam fast über Nacht. Das war wirklich, mein Handy hat plötzlich durchvibriert, Tag und Nacht. Und irgendwann am Ende des Tages schaue ich da rein. Ich dachte, das wäre mein WhatsApp oder sowas, weil ich lasse das immer tagelang liegen. Ich rühre tagelang mein Handy nicht an. Und dann nehme ich mir mal 2 Tage die Woche frei, um alles zu beantworten. Und dann sehe ich, nein, das ist mein Facebook-Kanal, das ist mein Instagram-Kanal. Ich hatte da meine 5000 Follower und jetzt bin ich dann bei 200.000 und das ging so schlagartig. Und ich habe nicht verstanden, warum, weshalb, wer hat was geteilt, wo ist das passiert. Und das wurde mehr und mehr und mehr und mehr und das ist da völlig ausgeartet irgendwie. Ich glaube, ich habe einfach diesen Job gewählt, weil ich mit Hierarchie nicht klarkomme. Ich komme nicht damit klar. Ja, Herr Müller, füllen Sie doch bitte mal den Drucker auf oder hier da irgendwie 8 Stunden irgendwo still sitzen. Und ich beneide Leute, die glücklich damit sind. Das war auch der Weg, den ich gehen wollte, aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Dafür ist in meiner Kindheit zu viel passiert, das nahezu schon irreparabel ist, dass ich mich nirgendwo irgendwie fügen konnte. Es ging einfach nicht. Und das war der Weg, wo ich dann einfach den besten Kompromiss daraus ziehen konnte.
Aber super, dass du den Weg gefunden hast, ja.
Ja. Yeah.
Dass das alles aufgegangen ist. Ich habe ja auch noch einen Hinweis bekommen, Guilty Pleasure, Kritik. Bist du jemand, der mit Kritik gut umgehen kann?
Ich liebe Kritik. Und ich koche hoch, wenn mir Leute irgendwie Feedback geben und ich spüre, das stimmt nicht. Ich bin so allergisch auf Schmeichler. Das hat ja Plutarch, der Philosoph, mal gesagt. Feinde sagen dir, was du tun musst, Freunde nur, was du tun kannst, aber Schmeichler sind die gefährlichsten, weil sie tun so, als seien sie unter dir und geben vor, deine Freunde zu sein und sie sind dir sehr nah und können dir immer Schaden zufügen. Das ist gefährlich und ich mag das. Ich liebe Krieg. Ich habe mehr Respekt vor Leuten, deswegen mag ich wohl Ostdeutschland, deswegen mag ich wohl die Schwaben, die sind da ziemlich straight, die sind direkt, die sind mürrisch, die sind wirklich, du weißt ziemlich schnell, wo dein Platz bei denen ist und ich mag das. Ich mag das, während da in Köln sind die alle eher freundlich und kommunikativer und alles, aber dafür verblasst die Freundschaft sehr viel schneller.
Ich kann nachvollziehen, was du sagst. Also ich finde natürlich, ich bin auch oft in Köln, deswegen kann ich es nachvollziehen. Und ich finde schon noch, dass die Kölner auch eine gute Art haben, manchmal Kritik zu äußern, nicht so ganz direkt wie die Schwaben, weil ich glaube, die Schwaben, entweder ringen sie sich dazu durch, die Kritik zu sagen, oder sie sagen sie nie.
Yeah.
Und die Kölner versuchen manchmal vielleicht noch so natürlich ein bisschen Witz und es ein bisschen irgendwie nett um die Ecke zu bringen, aber zumindest ringen sie sich, glaube ich, öfters durch, was zu sagen, wie die Schwaben, die manchmal dann einfach still bleiben. Auch schwierig.
Das ist wahr. Ja, die Schwaben kennen nur Schweigen oder böses Feedback. Und gutes Feedback ist, ja, da kann man nicht meckern.
Genau. Ja.
Das ist wahr.
Dann hast du schon genug verstanden von den Schwaben.
Ja.
Wer bist du in Norwegen, wenn man die Eitelkeit weglässt? Das hat mich jetzt noch interessiert. Gab es eine Eigenschaft, die du kennengelernt hast, die du davor nicht kanntest?
Wow, das ist mal eine gute Frage. Das ist, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber die ist stark. Wer bin ich da draußen? Gute Frage. Ich habe mich dort selbst noch nicht gefunden, muss ich zugeben. Es ist sehr schwer in Norwegen Freunde zu finden, zumindest mit Norwegern sich anzufreunden. Die sind höflich und respektvoll und alles, aber die sind sehr distanziert. Selbst wenn du in einem Bus sitzt, der Bus ist voll und dein Platz ist leer neben dir, die setzen sich nicht neben dich, um deine Privatsphäre zu respektieren. Und das ist nicht einfach, sich mit denen anzufreunden, weil im Nachhinein habe ich auch rausgefunden, die beobachten und die suchen Freunde fürs Leben.
Ja.
Nicht Freunde für zwischendurch, die mögen diese emotionale Achterbahnfahrten nicht. Das ist Das ist schon so ein unbefristeter Vertrag, den die mit dir schließen wollen. Und dann wirst du lange geprüft. Und ich höre auch oft von vielen Deutschen, dass sie wieder zurück auswandern, weil sie hier keinen Anschluss mehr finden. Mhm. Ich liebe diese Mentalität. Ich mag das nicht. Hey, komm doch mal vorbei oder ich komm mal zu dir oder ich mag das nicht. Ich mag es auch nicht, wenn man unangekündigt bei mir vorbeikommt. Und das hassen die Norweger, wenn du unangekündigt bei denen vorbeikommst. Das ist genau meine Mentalität. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich muss noch herausfinden, wer ich bin. Aber bisher liebe ich es.
Ich sag lieb danke für dieses Gespräch. Ich habe jetzt hier den Hinweis bekommen, dass wir uns jetzt kennenlernen dürfen und ich zum Ende kommen darf mit dem Gespräch und bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, wer du bist.
Ist schon interessant. Ich erinnere mich so gut wie gar nicht mehr an das Gespräch. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie sehr viele Nerven bei mir getroffen hat und sehr viel unangenehmes, altes Zeug hochgeholt hat. Das ist wie weggewischt. Ich erinnere mich nur noch an diese Frage, wer bin ich da draußen in Norwegen? Und das hat gesessen. Und an der Frage kaue ich bis heute. Im Grunde genommen heißt es ja, wer bist du, wenn niemand zusieht? Wer bist du, wenn du niemandem etwas beweisen musst? Wer bist du, wenn du nicht mehr kämpfen musst? Das ist schon ein Päckchen, das ich immer noch versuche abzuarbeiten. Und an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Ich hätte nicht gedacht, dass man mich noch so herb überraschen kann.
Dass wir so krass in das Gespräch einsteigen, das habe ich natürlich nicht kommen sehen. Und danach dachte ich mir nur noch, total bemerkenswert, wie Nikita mit seiner Geschichte umgeht und auch, wie er seinen Plan verfolgt hat, nach Norwegen zu ziehen und das wirklich gemacht hat. Er kam mir als total authentischer und tiefgründiger und vielleicht auch ja, melancholischer Mensch vor. Aber cool, wie er das dann mit der Comedy-Seite verbindet. Und ich habe es einfach als spannende Mischung empfunden. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Im MDR-Podcast Tabubruch geht es um besondere Lebensgeschichten von Menschen, die mit einem Tabu leben. Zum Beispiel als Callboy oder als sogenanntes Kuckuckskind. Host Juliane Neubauer begegnet ihnen vorurteilsfrei, empathisch und ohne Angst vor Tabus und regt dazu an, auch eigene Vorurteile zu hinterfragen. Wenn ihr neugierig geworden seid, hört doch gerne mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes.